der Traum vom Reisen noch zu retten? Was hat es mit dem Reisen auf sich? Warum treibt es Menschen aller Anstrengungen zum Trotz in die Ferne? Und warum kommen viele doch enttäuscht zurück? Darum geht es im Gespräch mit Philipp Lage. Der reiseerfahrene Journalist hat sich vor allem über Letzteres, über die Enttäuschung von Reisenden, in seinem neuen Buch Gedanken gemacht.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.
Guten Tag, Herr Lage.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Herr Lage, 2019 haben Sie ein Buch mit dem Titel Vom Glück zu reisen vorgelegt. Ihr neues Buch heißt nun Travel is Broken, etwa das Reisen ist kaputt. Was hat sich denn in den letzten 6 Jahren geändert oder für Sie geändert?
Also ich denke, diese Debatte über das Reisen und dass sie vor allem negativ geführt wird, das hat sich nochmal ein bisschen verstärkt. Also wir reden viel über die klimaschädlichen Folgen des Reisens, wir reden viel über Overtourism. Reisen polarisiert plötzlich, Urlaub machen, etwas, was immer als was Schönes, Erstrebenswertes galt, was alle gern gemacht haben. Das ist so ein bisschen vorbei. Ich bin ja auch Journalist und wenn man dann Artikel sieht in Medien, wo über Kreuzfahrten und Fernreisen gesprochen wird, dann gibt es immer den einen Teil der Leser, die sagen, das sollte man auf keinen Fall mehr machen, wer das macht, sind schlechte Menschen. Und die anderen sagen, ihr seid nur neidisch oder so. Also es polarisiert und ich würde sagen, so ein bisschen das Glücksversprechen des Reisens ist so ein bisschen brüchig geworden. Das liegt nicht nur daran, dass wir mit dem Thema Overtourism konfrontiert sind, was ja nicht nur ein abstraktes Medienthema ist. Also wir bereisen schöne Orte in Europa, sei es jetzt Kanarische Inseln, Südtirol, die Städte und merken, überall ist es voll. Und das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Also das betrifft sowohl die Einheimischen als auch unsere Reiseerfahrung. Und ich glaube eben oder beobachte, dass das Reisen sich extrem beschleunigt hat und dadurch auch extrem stressig geworden ist und vor allem auch mit sehr vielen Erwartungen überladen. Eigentlich so hohen Erwartungen, die eine einzelne Reise von 2 Wochen gar nicht erfüllen kann.
Es gibt ja viele Arten von Reisen und auch viele Motive. Um welche geht es Ihnen denn genau in diesem Buch?
Ich denke, in dem Buch geht es vor allem so ein bisschen um meine Generation, die Millennials, also Leute, die sich mal selbstbewusst ein Airbnb buchen in Rom oder New York und den Anspruch haben, ich möchte vielleicht nicht im Touristenhotel unterkommen. Aber natürlich auch so diese Generation Backpacking, das ist ja auch nicht mehr nur, das machen ja nicht mehr nur Hippies oder die Nachfolger der Hippies, das ist ja ein breites Phänomen und heutzutage hat sich das ja auch irgendwie aufgelöst. Wer ist ein Backpacker? Also die Leute reisen irgendwie mit Drohnen und ihren Laptops und haben trotzdem Rucksack. Also es ist schon so die reiseerfahrene junge Generation, für die auch Reisen was ganz Selbstverständliches ist und Teil ihrer Identität. Und wenn man jetzt über die Reisemotive spricht, da glaube ich, oder das zeigen auch Studien, da gibt es schon eine große Konstanz im Grunde. Also man kann fast alle Reisemotive auf 2 Sachen runterbrechen. Das eine sind so weg von Motive, also weg vom Alltag, weg von Routinen, aus Verpflichtungen, auch vielleicht so weg von der eigenen Rolle, die man sonst im Leben einnimmt. Und dann gibt es so diese Hinzu-Motive, neues Erleben, neues Entdecken, sich auf ein Abenteuer einlassen. Und in meinem Buch möchte ich eigentlich zeigen oder versuche ich zu zeigen, dass beide Motive es immer schwerer haben, weil die Erholung fällt uns schwer, das Abschalten, das gelingt uns oft nicht mehr. Aber auch, ich sag mal, das Entdecken der Welt hat sich doch sehr verändert, so in den letzten 15, 20 Jahren, also auch in dem Zeitraum, wo ich das Reisen erfahren habe. Also selbst in der kurzen Episode hat sich schon wahnsinnig viel getan. Es liegt natürlich vor allem an Social Media, an der Erschließung der Welt durch Wi-Fi, dass man an jedem Ort alle Informationen hat, die man sich wünscht. Das hat die Reiseerfahrung schon fundamental verändert.
Sie haben jetzt sich auf Ihre Generation, die Millennials, bezogen. Das sind die 30- bis 45-Jährigen. Sie selbst sind viel und weit gereist. Was hat Sie denn hinausgezogen in die Welt?
Damals, als man so angefangen hat, so Mitte 20, auch mal außerhalb Europas zu reisen, im Grunde war es ja schon dieses Gefühl von Fremdheit, Ausgesetztsein, Entdeckung, dass man sich auf neue Orte und Länder einlässt, von denen man eigentlich noch keine Vorstellung hat. Also ich kenne das Reisen ja noch mit Lonely Planet. Man ist irgendwo angekommen in einem Ort in Peru und wusste nicht, wie es da aussieht. Man musste sich erstmal orientieren. Man hatte vielleicht so 5 bis 10 dürre Zeilen im Reiseführer. Und das war natürlich eine ganz intensive Erfahrung. Es gab im Grunde nur Internetcafés, man hatte keine Smartphones dabei. Klingt jetzt wieder so ein bisschen nostalgisch oder so wie Opa erzählt vom Krieg, aber es war ja schon total anders eigentlich. Und man hat sich viel mehr rausgefühlt, also wirklich raus. Und heute ist es
raus
ja eher
aus dem eigenen Alltag in Europa, in der westlichen Welt.
Ja, genau, genau. Und auch aus den eigenen Sicherheiten, aus der eigenen Komfortzone, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen so ein überstrapaziertes Wort ist. Aber man hatte nicht so diesen Rückzugsraum, dass man sowohl irgendwie mit der Heimat so viel Kontakt halten konnte, als auch immer sagen konnte, ah, das google ich jetzt nochmal schnell oder da gucke ich jetzt mal in meiner App, wie das geht. Und ich würde sagen, das Reisen war dadurch auf jeden Fall intensiver.
War es auch sinnlicher?
Sinnlicher, genau. Und es hatte, glaube ich, auch mehr Euphoriepotenzial, weil man eben die Orte, die man besucht hat, vorher noch nicht in der Detailfülle von heute so vorgesehen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also heute reisen die Bilder immer zuerst und ich reise oft den Bildern hinterher. Und das macht es natürlich sehr enttäuschungsanfällig. Erstens, weil dann doch vielleicht viel mehr Leute da sind, als ich auf den Bildern gesehen habe, weil die Farben dann doch nicht so intensiv sind. Und auch, selbst wenn es schön ist, ist es ja etwas, was ich schon gesehen habe. Und psychologisch gesehen ist das Glückspotenzial größer, wenn uns das Glück oder ein schöner Ort irgendwie unverhofft trifft.
Also wenn man noch etwas entdecken könnte.
Genau.
Warum reisen Millennials denn dann überhaupt? Also welchen Stellenwert hat das Reisen in ihrem Leben?
Also das hat einen sehr zentralen Stellenwert, weil wir ja so mit dem Mantra aufgewachsen sind, tolle, intensive Erlebnisse sind alles. Also so unsere Elterngeneration hat vielleicht noch eher das Eigenheim angestrebt, was jetzt für viele aus meiner Generation auch nicht mehr so erschwinglich ist. Eine geradlinige Karriere, und es gab ja so dieses Mantra auch in der Szene der Reiseblogger unter den Globetrottern, so dieses investiere in Erlebnisse, nicht in Dinge. Und dass so aufregende Erlebnisse zu einem erfüllten Leben gehören, das hat meine Generation, glaube ich, besonders verinnerlicht. Und ja, wo bieten sich solche außergewöhnlichen Erlebnisse? Vor allem auf Reisen. Und es ist schon einfach Sinnstifter, Glücksbringer und auch Teil der Identität geworden, dass man viel reist, dass man weltgewandt ist und die Welt entdeckt. Also im Grunde zu sagen, ich habe daran kein Interesse, das ist schon fast dann in meiner Generation so ein bisschen uncool oder man fällt dadurch so ein bisschen aus dem Rahmen.
Mich hier überrascht das ein bisschen, weil gerade diese Generation, also die 30- bis 45-Jährigen, die sind ja oft auch Eltern, was sie eigentlich zu Hause halten müsste. Oder gehen die dann mit den Kindern auf Reisen?
Also ich kenne tatsächlich viele Eltern, die dann auch mit ihren Kindern nicht nur Urlaub im Bayerischen Wald machen oder nach Holland fahren, sondern die sagen ganz selbstbewusst, nee, wir machen Costa Rica mit unseren Kindern oder Elternzeitreise Südafrika oder wir machen Backpacking 3 Monate durch Südostasien. Natürlich, wenn ich mit denen rede, dann sage ich natürlich auch, man muss natürlich total anders reisen mit Kindern. Es ist so eine Form der Entschleunigung. Es nimmt extremes Tempo raus, was manchmal dann auch, glaube ich, ganz heilsam ist und gegen diesen Erlebnisdruck hilft. Aber ich glaube, dass schon sehr viele junge Eltern auch den Anspruch haben, ihren Kindern die Welt zu zeigen und auch mit ihren Kindern viel reisen.
Sie haben beschrieben, worum es den Millennials beim Reisen geht. Geht es auch darum, sich von anderen Generationen zum Beispiel abzuheben? Von den Eltern zum Beispiel, die ja möglicherweise anders gereist sind?
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man das so als bewusste Entscheidung fasst oder ob das nicht so ein ganz natürlicher Prozess ist, weil man jetzt einfach die Möglichkeiten dazu hat. Also wir sind ja auch so die Generation Billigflieger, die das erste Mal es als normal empfunden haben, dass man jetzt für 40 Euro durch Europa fliegen kann. Das hatten unsere Eltern noch nicht. Und ich glaube, von den Möglichkeiten haben wir dann einfach Gebrauch gemacht. Und deswegen wurde es für uns dann irgendwie selbstverständlich, mal ein Wochenende nach London zu fliegen oder eben auch zu sagen, hey, nach dem Abi geht's nach Thailand, was man vielleicht früher dann erst, weiß nicht, jetzt auch nicht die breite Mehrheit gemacht hat.
Sie haben Reisen für Millennials beschrieben als ein Versprechen von Freiheit, Abenteuer, Glück. Können Sie noch mal im Einzelnen aufblättern, warum dieses Versprechen sich heute nicht mehr einlöst aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das liegt daran, dass das Entdecken der Welt sich extrem geändert hat. Also es gibt einfach nicht mehr so viele Orte, die noch niemand entdeckt hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man dort der erste Tourist ist, aber die noch nicht vom individualisierten Massentourismus vereinnahmt wurden. Und dann ist es so, dass das, was, also die Erlebnisse auf Reisen, auch sich verändert haben, seitdem zum Beispiel man überall auf der Welt über so Tourplattformen wie Get Your Guide eigentlich jede beliebige Experience, den Kochkurs mit Einheimischen, das Whale-Watching, kann man jetzt eigentlich überall auf der Welt schon mit wenigen Klicks im Internet buchen als Tour, und das eigene Entdecken kommt da so ein bisschen unter die Räder. Und man muss sich ein bisschen, glaube ich, trauen, selbst noch zu entdecken und zu erkunden und dann auch mal das Risiko einzugehen, falsch zu liegen. Also ich glaube, das große Gefühl meiner Generation ist ja so ein bisschen Verpassensangst, und das führt dazu, dass man alles schon vorher kontrolliert, bewertet und prüft, und dadurch nimmt man sich aber ein bisschen den Raum für eigene Entdeckung und dass auch mal vielleicht die Kontrolle entgleitet und man ja in Situationen kommt, mit Leuten ins Gespräch kommt oder Erlebnisse macht, die nicht immer schon dem vorgefertigten Bild entsprechen.
Also Verpassensangst, diese Fear of Missing Out, ist das auch eine Form von ADHS dann?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher so ein gesellschaftlicher Druck, der sich dadurch erklärt, dass wir eben so extrem viele Möglichkeiten haben, die wir ja auch alle wahrnehmen können. Also wir können ja in einem Tag in jeden Winkel der Welt fliegen, wenn wir die Mittel dazu haben und die Zeit. Und so das Dilemma ist eben, weil wir so einfach nach Lissabon fliegen könnten, könnten wir auch ganz einfach nach Stockholm, Rom oder Istanbul in der gleichen Zeit fliegen. Und mit jeder Möglichkeit, die wir ergreifen, werden wir immer auch mit den Möglichkeiten konfrontiert, die wir nicht ergreifen können. Und dadurch versuchen wir möglichst schnell, möglichst viel zu machen. Und dabei bleibt eben viel auf der Strecke, glaube ich.
Billigflieger haben Sie erwähnt. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien beim Reisestress?
Ich glaube, die spielen eine ganz entscheidende Rolle, weil die den Vergleichsdruck extrem erhöht haben. Das ist ja nicht nur ein Phänomen beim Reisen. Ich sage immer, ja, früher hat man sich irgendwie mit den Leuten auf der eigenen Schule verglichen oder in der Nachbarschaft oder im Kollegenkreis. Und heute kann man sich immer die ganze Welt angucken und sieht dann irgendwelche jetsettenden Influencerinnen oder irgendwelche jungen Unternehmer, die den ganzen Tag an den aufregendsten Orten sind. Und es sind ja nicht nur die, es sind ja auch unsere eigenen Freunde, lose Bekannten. Also wenn man die App aufmacht, dann hat man das Gefühl, alle sind ständig an coolen Orten. Und da entsteht natürlich ganz schnell so dieses Gefühl, ja, meine Reise und mein Leben ist eigentlich ein bisschen zu klein, zu eng, und ich habe vielleicht selbst noch nicht das Beste rausgeholt. Also Sachen, die eigentlich schön sind, fühlen sich dann plötzlich irgendwie schon fast wieder so ein bisschen defizitär an, weil man immer das Gefühl hat, ah, ich verpasse vielleicht doch gerade den schönsten Ort oder es reicht noch nicht, was ich mache. Das ist natürlich total blödsinnig.
Also es ist ein Wettlauf und gelegentlich auch ein Wettlauf mit sich selbst. So
genau,
klingt das.
Es ist ein Wettlauf mit sich selbst. Man muss sich da, glaube ich, von den Erwartungen lösen. Aber es ist natürlich gar nicht so einfach, weil es ist natürlich auch wertvolle Tippgeber. Also die Algorithmen erkennen das ja dann auch schnell, wenn man an einem neuen Ort ist und wenn man irgendwie Instagram aufmacht, das habe ich jetzt im Januar in Bangkok erlebt, dann kriegt man natürlich auch die ganze Zeit irgendwelche Tipps von irgendwelchen Travel-Influencern. Hier die coole Rooftop-Bar, da musst du unbedingt hingehen. Und das heißt, man kommt an so einem Urlaubsort an, macht Instagram auf und denkt sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier muss ich wirklich ganz viele Dinge tun. Und wenn ich da nicht hinfahre, dann mache ich es vielleicht falsch. Oder wenn ich das verpasse, das wäre super schade. Und schon hat man diesen Druck irgendwie.
Das ist ja auch ein starker Widerspruch. Also einerseits nach neuen, vielleicht auch sinnlichen Erfahrungen zu suchen, nach Entschleunigung. Aber dann andererseits bedient man digitale Wahrnehmung in einer digitalisierten Welt.
Ja, absolut. Und ich habe schon den Eindruck, das merkt man ja, wenn man mit den Leuten redet, eigentlich haben alle davon die Schnauze voll und haben diese Sehnsucht, sich dem mal zu entziehen. Und im Alltag klappt es irgendwie nicht oft. Und das letzte Refugium, wo man ja im Grunde nochmal Ruhe hat und Abstand, wäre dann aber eigentlich der Urlaub oder die Reise. Und da ist es aber dann leider auch nicht mehr so einfach, sich dem zu entziehen.
Also wie erholen sich denn Millennials dann vom Reisen?
Es gibt, glaube ich, so ein paar Dinge, die man beachten sollte, wenn man sich erholen will. Das klingt so trivial, aber man muss der Erholung Raum geben. Also damit fängt es ja schon an. Wenn ich auf eine Reise aufbreche von 2 Wochen und das Gefühl habe, ich muss irgendwie 7 verschiedene Orte abklammern und dann mich aber zwischendurch noch erholen, das kann halt nicht richtig funktionieren. Erholung ist etwas, was man bewusst planen und gestalten muss. Es fühlt sich aber so kontraintuitiv an, weil man immer denkt, ah, ist auch Zeitverschwendung. Wenn ich jetzt einen halben Tag nichts mache oder einen Tag, ist ja irgendwie blödsinnig, weil ich könnte ja hier 10 andere Dinge machen. Und dass wir jetzt sagen, wir machen mal nur einen Urlaub, wo es um nichts geht oder wo man möglichst nichts tut oder vielleicht einfach nur mal mit dem Fahrrad rumfährt und nicht irgendwie so coolen Insta-Spots hinterherjagt oder aufregenden Erlebnissen, das gesteht man sich ja selten zu. Wahrscheinlich seltener, als man es bräuchte. Und dann ist noch ein anderer Punkt, also man braucht nicht nur diese Zeit, man braucht auch Zweckfreiheit. Also für Erholung braucht man Zweckfreiheit, das weiß man aus der Forschung. Man darf nicht nur sich nicht mit der Arbeit beschäftigen, also logischerweise darf man nicht irgendwie noch E-Mails mitlesen oder irgendwas machen. Machen ja auch sehr viele schon, ist ja auch sehr verlockend. Viele haben dann ihre E-Mails auf dem Handy. Aber man muss sich auch von den eigenen Ansprüchen freimachen. Also viele haben, glaube ich, schon dieses Bedürfnis, dass sie ihre Freizeit optimal nutzen wollen. Das setzt sie dann selber unter Druck und das, wenn man aber wirklich eigentlich mal runterkommen und abschalten will, hilft das halt auch nicht, wenn ich im Grunde mir selber sage, ah, die drei Dinge muss ich heute unbedingt erledigen oder abhaken.
Sie haben vorhin die Stichworte Klimawandel, Overtourism genannt. Für Millennials sind das ja gerade Themen, die für sie wichtig sind. Wie bringen die denn den Wunsch nach, gerade nach Fernreisen, auf einen Nenner? Wie vereinbaren die das miteinander, wenn sie gleichzeitig gegen Overtourism sind, dem Klimawandel entgegenwirken wollen?
Ich glaube, wenn man ehrlich ist, vereinbaren das nur die wenigsten. Also ich glaube, das ist eher so eine kognitive Dissonanz, dass man das ausblendet, dass man vielleicht sagt, ey, ich fahre kein Auto mehr oder ich habe nur ein Fahrrad. Aber auf Urlaub verzichtet halt niemand und das zeigen auch die Zahlen der Reisebranche. Also auch Fernreisen boomen nach Corona, hat der Anteil nochmal ein bisschen zugelegt. Also, dass sich das wirklich niederschlägt, dieses Wissen um den Klimawandel und um die Emissionen, zeigt sich eigentlich nicht. Also Urlaub ist den Leuten, glaube ich, so wichtig, dass die wenigsten sagen, jetzt verzichte ich komplett auf Fernreisen. Also es gibt natürlich schon Leute, die das machen, aber die Zahlen sagen, es sind nicht viele. Und ich glaube, man blendet das dann eher aus oder redet sich das schön oder sagt halt, na gut, ich mache halt an anderer Stelle irgendwas. Ich bin zum Beispiel, ich ernähre mich vegetarisch oder so. Aber es ist natürlich schon so ein blinder Fleck.
Geht das denn überhaupt verantwortungsbewusst reisen?
Das geht auf jeden Fall. Und es ist ja auch total legitim zu sagen, es ist ja auch sinnvoll zu sagen, ich fliege weniger, ich bleibe länger vor Ort, reise dafür seltener. Auch dadurch senkt man ja die Emissionen. Also man muss ja nicht von 100 auf 0 gehen. Und vor Ort kann man ja sowieso verantwortungsbewusst reisen oder möglichst verantwortungsbewusst. Also es fängt ja vielleicht schon damit an, dass ich sage, wenn ich in Venedig, Dubrovnik oder Paris bin, dass ich dort vielleicht mich nicht ins Airbnb einmiete, sondern ins Hotel gehe, wo ich weiß, das hat irgendwie eine Lizenz und das darf da sein und das nimmt Einheimischen nicht den Wohnraum weg. Also da hat man schon sehr viele Stellschrauben. Aber klar, die Emission des Fliegens, wenn man sich dazu entscheidet zu sagen, ich will einmal nach Thailand im Leben, dann kommt man halt um die Emissionen nicht herum. Das ist einfach so.
Herr Lage, wie repariert man denn nun das Reisen? Was ist Ihr Gegenentwurf dazu, zum hektischen Reisen?
Also ich glaube, sich vor der Reise klar machen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und sich einzugestehen, dass man vielleicht auch mal erholungsbedürftiger ist, als man geglaubt hat. Also viele kommen aus einem stressigen Alltag und dann setzt sich dieser Stress eigentlich im Urlaub fort. Also davon zurücktreten und dann Zeit fürs Abschalten einplanen, nur Dinge tun, die man wirklich gerne tut, weniger Besichtigungsprogramm, weniger Sightseeing und natürlich auch irgendwie öfter mal das Smartphone im Hotelzimmer lassen oder nicht mitnehmen oder im Flugmodus unterwegs sein. Das entschleunigt und ich denke, wenn es so ums Entdecken geht, dann würde ich auch sagen, weniger klassisches Sightseeing, mehr sich auf Dinge einlassen, die man vorher nicht prüfen und kontrollieren kann. Und das muss ja gar nicht jetzt irgendwie ein ganz wildes Abenteuer sein oder dass man sich irgendwie auch in Gefahr begibt oder Risiken eingeht. Also es kann ja schon damit anfangen, dass man sagt, ich probiere in jedem Restaurant das Gericht, was ich nicht kenne oder ich erfolge immer der Empfehlung des Küchenchefs. Also dieses in diesen Modus zu kommen, wo man sich von Dingen wieder positiv überraschen lassen kann, statt nur Sachen abzuhaken oder Sachen zu machen für das coole Bild auf Instagram. Das fängt im ganz Kleinen an. Oder man kann auch sagen, heute geht es mir nicht darum, drei Orte mir anzuschauen, die ich mir rausgesucht habe, wo ich schon weiß, wie es da aussieht eigentlich, sondern ich will irgendwie drei Gespräche führen und ich gucke mal, was ich da erfahre. Und das sind, glaube ich, alles kleine Stellschrauben. Aber das Muster ist, glaube ich, immer wegzukommen von vorgefertigten Erlebnissen, von denen ich vorher schon wissen will, dass sie gut werden.
Vielleicht ein Beispiel nehmen an den Hippies? Also der Eltern- oder Großelterngeneration der 60er, 70er Jahre oder waren die der Beginn des Übels?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die haben natürlich schon viel richtig gemacht und ich glaube, dass die auch viel, viel abenteuerlicher gereist sind als wir heutzutage schon. Die haben natürlich auch noch eine andere Welt vorgefunden. Also das Abenteuer hat dann schon angefangen, als man aus dem Flughafen gestiegen ist oder aus dem Überlandbus, mit dem man dann vielleicht nach Asien gefahren ist. Man hatte nirgendwo Informationen schon vorab oder nur ganz wenige. Also ich würde sagen, das Reisen war per se abenteuerlich nach heutigen Maßstäben.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, ist dann nicht eigentlich der Pauschalurlaub in Betonburgen wie an der Costa del Sol oder auf einem Kreuzfahrtschiff ehrlicher als, sagen wir mal, so ein Trip in die Hochebene von Bamiyan?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn es darum geht, einfach mal runterzukommen und rauszukommen, dann ist das Kreuzfahrtschiff oder der Campingplatz oder andere Reiseformen, die jetzt von den coolen Travelern vielleicht eher so als spießig betitelt werden, ist schon vielleicht die ehrlichere Form. Also man tut erst gar nicht so, als ginge es jetzt darum, wahnsinnig tief und authentisch einzutauchen, wie das ja viele Backpacker machen, die aber dann doch nur in den gleichen Backpacker-Enklaven landen und da eben auch keine authentischen Erfahrungen in dem Sinne mehr machen. Also ich glaube, man musste jetzt vielleicht nicht aufs Kreuzfahrtschiff, das ist am Ende Geschmackssache, da würde ich auch gar nicht drüber urteilen. Aber vielleicht reicht es ja, in Österreich wandern zu gehen. Man muss dann vielleicht, wenn man einfach mal runterkommen will, nicht den Balkan oder Georgien entdecken.
Authentizität, das ist auch so ein Stichwort, das im Zusammenhang mit Reisen öfter mal fällt. Und es geht dann dahin, dass Touristen, und es geht um Tourismus hier, lieber Reisende sein möchten. Oder sie möchten so sein wie die Einheimischen. Das ist doch eigentlich Selbstbetrug von vornherein.
Ja, absolut. Also das ist so ein bisschen auch das Selbstverständnis, was die Backpacker-Generation geprägt hat, was so ein bisschen von der Lonely Planet und Hippie-Generation dann kam. Und es ist auf jeden Fall ein Selbstbetrug. Also allein schon, wenn ich jetzt irgendwo in Asien unterwegs bin, weiß ja jeder Einheimische, dass ich irgendwie 800, im besten Fall 600 Euro für irgendeinen Flug ausgegeben habe und nach den Maßstäben des Landes dort reich bin. Also es ist eine Anmaßung zu glauben, dass man überall den gleichen Preis wie die Locals zahlt oder dass man auch aus seiner Rolle als Tourist rauskommt. Das ist ja, es fühlt sich dann vielleicht wie so eine narzisstische Kränkung an, sich einzugestehen, ich bin Tourist. Aber es ist ehrlich gesagt was total Befreiendes. Also wenn man diesen Drang ablegt, ein wahrer Reisender oder Traveler zu sein, der jetzt wagemutig unbekannte Landen erkundet, dann macht einen das schon innerlich auch ja, unbefangener und man entkommt so ein bisschen diesem Statuswettbewerb, also so diesem, ja, wer ist jetzt eigentlich authentischer und ursprünglicher gereist und wenn du die 20 Stunden Überlandfahrt nicht gemacht hast, dann hast du hier irgendwie Vietnam nicht kennengelernt. Also das ist eigentlich Blödsinn.
Und die Erfahrung, Expat zu sein oder Weißbrot zu sein in Indien zum Beispiel, ist auch eine authentische Erfahrung, zu der man stehen kann.
Eigentlich ist das authentisch, weil es einen mit der Rolle, die man hat, die man in der Welt hat, konfrontiert. Also man kommt ja eigentlich aus seiner, genau das, was man sucht, man kommt aus der Rolle des Menschen raus, der man zu Hause gewesen ist und sieht sich und seine Privilegien und das, was man auch vielleicht an der Heimat schätzt, plötzlich mit den Augen anderer. Und es ist ja eigentlich erstmal eine gute Erfahrung.
Herr Lage, was macht für Sie eine gelungene Reise aus? Könnten Sie es nochmal zusammenfassen?
Eine gelungene Reise macht für mich das Gefühl aus, rauszukommen, vor allem mental aus all den Dingen, mit denen ich mich sonst beschäftige. Und auf jeden Fall die Euphorie auch, Situationen gemeistert zu haben und auch als was Schönes erlebt zu haben. Also nicht nur im Sinne von, ich bin da jetzt irgendwie durchgekommen, sondern euphorisiert zu werden von unerwarteten Begegnungen, Situationen, wo man vielleicht eine Lösung finden muss und auf diese Weise sich selbst und das Reiseland, eine Verbindung zum Reiseland aufzubauen und das Gefühl zu haben, hier bin ich so ein bisschen über mich selbst hinausgewachsen. Also ich glaube, Reisen hat viel mit so Selbstwirksamkeit zu tun, würde man vielleicht sagen. Ja, dieses Gefühl, ein bisschen über sich selbst hinauszuwachsen, dass das so eine Euphorie auslöst, das gehört für mich, glaube ich, zu einer sehr guten und gelungenen Reise.
Und wohin geht Ihre nächste Reise?
Meine nächste Reise geht jetzt nach Norwegen auf die Lofoten, die ich und mein bester Kumpel mit Zelt und Rucksack durchqueren werden. Also wir wollen uns der Natur, der Landschaft und jeden Tag aufs Neue aussetzen. Wir haben keine so richtig vorgefertigte Route und wollen mal gucken, wohin uns der Weg trägt.
Viel Spaß dabei.
Vielen Dank.
Und vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Warum das Reisen oft enttäuscht und wie man es neu entdecken kann, darum ging es im Gespräch mit dem Autor Philipp Lage und darum geht es auch in seinem neuen Buch mit dem Titel Travel is Broken. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.